HR Info Wirtschaft.
Mit Martin Honecker. Bauer sein, Landwirtschaft betreiben, sich um Tiere oder Ackerbau kümmern, das ist heute was ganz anderes als noch vor 30 Jahren. Das sagt eine, die sich damit auskennt, Andrea Rahn-Fahr, Landwirtin aus Büdingen.
Die Basics, ja, dass man eben erkennt, was mit einem Tier los ist oder dass man erkennt, was im Acker gerade passiert, ne? Wie die Pflanzen wachsen, was für ein Stadium die gerade haben, was sie jetzt brauchen, die sind im Prinzip schon die gleichen geblieben. Aber der Umgang damit, der ist schon deutlich anders. Also die Anforderungen jetzt auch an die jungen Leute, die gerade eine Ausbildung machen, sind deutlich anders als das, was, sagen wir mal, zu meiner Ausbildungszeit, ich bin jetzt 48, das heißt, das ist ja schon nur 30 Jahre her, ne? Da war das noch anders.
Der Grund? Die Digitalisierung. Da ist die Landwirtschaft nämlich ganz vorne mit dabei. Und auch in der Corona-Krise kann die Digitalisierung manchen Teilen der Landwirtschaft helfen, besser durch die Krise zu kommen. Welche das sind und was Digitalisierung in der Landwirtschaft überhaupt so alles leisten kann, das schauen wir uns jetzt an. Digitalisierung, das ist in Deutschland ja so eine Sache. Das Internet ist oft langsam, der Mobilfunk lässt an vielen Stellen zu wünschen übrig und selbst wenn das Netz in Ordnung ist, dann mangelt es auch gerne schon mal an Fachkräften, die mit digitalen Mitteln was Kreatives anstellen können. Die Corona-Krise hat vielen Unternehmen in Deutschland einen Schub verpasst und sie zu mehr Digitalisierung gezwungen. Ein Wirtschaftsbereich, der das überhaupt nicht nötig hatte, ist die Landwirtschaft, sagt zum Beispiel Bernhard Rohleder vom Digitalverband Bitkom.
Die deutschen Landwirte und die landwirtschaftlichen Betriebe sind bereits digitaler als Deutschlands Fabriken. Das lässt sich tatsächlich messen. Und darin spiegelt sich auch wieder ein ganz besonderer Bedarf, den es in der Landwirtschaft gibt, vor dem Hintergrund, dass der Beschäftigungsmangel, also der Mangel an qualifizierten Beschäftigten, die bereit sind, diese bislang ja oft auch körperlich sehr anstrengenden Arbeiten auszuführen, sehr viel stärker ausgeprägt ist als in vielen anderen Branchen. Das heißt, die Landwirte müssen digitalisieren und tun das auch. Und da gibt es eine ganze Breite an entsprechenden Technologien. Das beginnt bei dem Fütterungsautomat mit intelligenten Fütterungssystemen über GPS-gesteuerte Landmaschinen bis hin zu Drohnen, die mittlerweile von 11% aller Landwirte eingesetzt werden und von denen jeder dritte weitere Landwirt sagt, ich will in Zukunft auch Drohnen bei mir im Betrieb haben, zum Beispiel, um meine Felder zu überprüfen.
Drohnen in der Landwirtschaft und GPS-gesteuerte Systeme, also wo kann das Bauern helfen, die Digitalisierung?
Ja, bleiben wir beim Thema Drohnen. Drohnen brauchen Sie zum Beispiel dort, wo ein Mähdrescher übers Feld fährt und wo Sie in der Vergangenheit immer ein riesiges Problem hatten mit Rehkitzen, die in den Feldern sich dann versteckten und die in der Regel dann auch den Mähdrescher nicht überlebt haben. Das war schlimm für das Rehkitz, das war aber auch schlecht für den Landwirt, der dann ein Problem hatte mit seiner Ernte. Und hier können Sie jetzt zum Beispiel mit Drohnen über das Feld fliegen und ganz einfach die Rehkitze aufscheuchen und damit auch aus der Gefahrenzone bringen. Und solche Anwendungen gibt es zuhauf für Landwirte. Zum Teil sind sehr, sehr einfach, zum Teil aber auch wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, die hilft, ein Feld dann sehr spezifisch zu düngen und zu bewässern, sehr komplex.
Jetzt ist die Corona-Krise ja ein akutes Problem. Dauerhaft leidet aber ja nicht zuletzt die Landwirtschaft auch unter dem Klimawandel. Wie können denn Landwirte Digitalisierung nutzen, um klimaschonender zu arbeiten?
Digitalisierung führt dazu, dass sehr viel effizienter gearbeitet werden kann. Das heißt, ich brauche weniger Futtermittel, weniger Düngemittel oder auch weniger Wasser, um den gleichen Ertrag damit zu erzielen. Und das ist zum Teil sehr deutlich, dieser Effekt. Es gibt zum Beispiel ein neues Gerät, das nennt sich Spot and Spray. Das ist ein kleiner Roboter, der fährt über das Feld. Er erkennt und entdeckt ein einzelnes Unkraut und bringt dort genau das Pestizid auf, das an der Stelle auch wirklich wirkt. Und damit kann der Pestizideinsatz auf dem Feld um 80% reduziert werden. Und so gelingt es mit solchen Systemen, wir reden hier von Smart Farming, mit solchen Systemen mit sehr viel geringerem Einsatz ein höheren Ertrag zu erzielen. Das Wasser kommt dorthin, wo es gebraucht wird, an die Wurzel der Pflanze. Das Gleiche gilt für das Nitrat. Das landet dann auch nicht mehr im Grundwasser, wo es ein Problem darstellt, sondern es landet in der Pflanze, wo es Wachstum anregt. Und genau das kann Digitalisierung leisten.
Ja, viele Bauern haben in den letzten Monaten auch protestiert, weil die Gesellschaft ihnen ihrer Meinung nach zu wenig Wertschätzung entgegenbringt. Gleichzeitig erwartet die Gesellschaft aber auch viel von den Bauern, zum Beispiel eben Nachhaltigkeit, Tierwohl und weniger Belastung des Grundwassers mit Nitrat. Was können Bauern denn digital tun, um wieder mehr Vertrauen von Seiten der Verbraucher zu gewinnen?
Digitalisierung schafft Transparenz. Aktuell hat zum Beispiel jeder 10. Landwirt Webcams im Einsatz, entweder im Stall oder auf dem Feld, und gibt damit den Verbrauchern die Möglichkeit, genau hinzuschauen, wie ein Landwirt wirtschaftet. Es gibt in Frankreich bei Carrefour, das ist eine große Supermarktkette, ein Blockchain-Hühnchen, wo sie mit der Blockchain-Technologie ganz genau nachvollziehen können, wo kommt dieses Hühnchen her. Wie wurde es ernährt? Hatte es Krankheiten? Wie wurden die behandelt? Also wo sie ein Maximum an Transparenz für den Verbraucher herstellen. Und das führt zum Beispiel dazu, dass sich diese Blockchain-Hähnchen in Frankreich deutlich besser verkaufen als die traditionellen und weniger transparent gezogenen Hähnchen.
Wie sieht das denn in 10 bis 20 Jahren aus? Also wie sieht der Bauernhof der Zukunft aus?
Der Bauernhof der Zukunft wird noch stärker digitalisiert sein, als er es heute bereits ist. Wir werden autonome Feldroboter und fahrerlose Landmaschinen sehen. Die gibt es heute schon, aber sie sind kaum im Praxiseinsatz. Wir werden auch Landwirte haben mit einer komplett autonomen Tierhaltung, also nicht nur mit einzelnen Fütterungsautomaten, sondern mit komplett automatisierter, autonomer Tierhaltung. Und wir werden sehr viel mehr Sensorik im landwirtschaftlichen Betrieb haben, und zwar sowohl in den Ställen als auch auf dem Feld und letztlich sogar am oder im Tier, wo zum Beispiel heute schon in den Pansen von Kühen Sensoren angebracht werden, die oder eingebracht werden, die dem Landwirt und auch dem Tierarzt helfen, sehr frühzeitig zu erkennen, wie geht es dem Tier und was muss ich tun, um das Tierwohl zu steigern.
Das klingt auch nach jeder Menge Technik. Jeder, der sich hin und wieder mal ein Smartphone kauft, weiß, dass das schon deutlich was kostet. Das ist also wahrscheinlich auch eine große Erleichterung für Landwirte, aber gleichzeitig auch eine große Investition, die sich so ein Bauer gut überlegen muss.
Die Investitionskosten sind für die meisten Landwirte das größte Hindernis, wenn es darum geht, diese neuen Technologien einzusetzen, zum Beispiel bei der Spargelernte. Da gibt es bereits gängige Technologien, einen sogenannten Vollernter, den Sie auf das Feld schicken können und der jeden Tag 7 Hektar Spargelfeld aberntet. Ein durchschnittlicher Spargelbauer hat 14 Hektar große Spargelfelder. Das heißt, er braucht nur 2 Tage im Jahr diesen Vollernter, der kostet aber 500.000 Euro. Und nur die wenigsten können sich so etwas leisten. Sie können dadurch natürlich sich unabhängiger machen von den Erntehelfern, die dann aus anderen Teilen Europas hier nach Deutschland kommen müssen, um die Spargelernte zu machen. Aber es gibt einfach sehr hohe Investitionskosten. Und an der Stelle sind zum einen Genossenschaften, zum zweiten aber auch die speziellen Agrarbanken gefordert, Landwirte bei der Digitalisierung zu unterstützen.
Gut, das hätte jetzt wahrscheinlich in der Corona-Krise sehr gut geholfen, so ein Spargelernteroboter. Gleichzeitig ist das ja aber auch ein Zeichen, dass die Digitalisierung dann am Ende auch Arbeitsplätze in der Landwirtschaft kostet.
Die Landwirtschaft hat in den letzten 50 Jahren in Deutschland 90% der Beschäftigten bereits verloren. Es arbeiten derzeit etwa 1,4% der Erwerbstätigen in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft. Hier ist im Grunde genommen die Talsohle erreicht. Wir haben in der Landwirtschaft ein ganz anderes Problem. Es wird zunehmend schwierig, junge Menschen zu motivieren, auf dem Land, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Und insofern ist Digitalisierung hier eher nochmal eine Stütze für die landwirtschaftlichen Betriebe, nicht nur weniger Beschäftigte zu brauchen, sondern auch hochqualifizierte Beschäftigte anzuziehen, die eben mit digitalen Technologien in einem hochautomatisierten Betrieb in der Landwirtschaft arbeiten wollen und dann auch leichter dafür zu gewinnen sind.
Bernhard Rohleder vom Digitalverband Bitkom. Er sagt, die Landwirtschaft ist bei der Digitalisierung ganz vorne mit dabei. Ich habe mich natürlich auf die Suche nach einem durchdigitalisierten Bauernhof in Hessen gemacht. Gefunden habe ich schließlich den Hof Preiserle. Er gehört
Andrea Rahn-Fahr. Ich bin Landwirtin von Beruf und meine Familie und ich, wir bewirtschaften hier im hessischen Vogelsberg bei Büdingen einen Milchviehbetrieb. Also wir leben von der Milcherzeugung. Und ja, ich bin auch Vorsitzende vom Regionalbauernverband Wetterau Frankfurt und insofern auch ehrenamtlich ein bisschen engagiert für die Bauern.
Per Telefon erreiche ich Sie an einem Tag, an dem Sie die Verlegung von Glasfaserkabeln auf Ihrem Bauernhof plant. Denn wie das bei der Digitalisierung so ist, es fallen schließlich jede Menge Daten an. Warum ausgerechnet Bauern Vorreiter der Digitalisierung sind, hat mehrere Gründe, sagt Andrea Ranfahr.
Zum einen, die Arbeitskräfte sind bei uns Mangelware. Das ist immer schwierig, Mitarbeiter und Leute zu bekommen. Und das hat das forciert, dass man eben sagt, okay, man ersetzt einen Teil durch Technik und geht auch gleich noch einen Schritt weiter und wendet dann eben auch digitale Möglichkeiten an. Gerade bei der Tierhaltung bieten sich da einige Optionen, wie man die Tierhaltung gleichzeitig verbessern kann, wie man das Tierwohl sichern kann und trotzdem effizient arbeiten kann.
Wie sieht denn Digitalisierung ganz konkret auf Ihrem Hof aus?
Ja, wir haben im Jahre 2016 einen neuen Milchviehstall bezogen. Dort haben wir mehrere Sachen eingebaut, die da runterfallen. Zum Beispiel gibt es Melkroboter. Das heißt, die Kühe gehen automatisch zum Melken rund um die Uhr. Also niemand von uns steht dabei und setzt die Melkzeuge wie früher unters Euter. Das gibt's nicht mehr. Das macht ein Roboter. Und wenn man sowas automatisiert, dann gehört dazu eben auch, dass natürlich das ganze Prozedere überwacht wird, dass die Milchqualität überprüft wird und dass man, wenn irgendwas nicht stimmt, einen Alarm bekommt. Das heißt, es werden Auswertungen gemacht und dazu gehört eine Vernetzung. Das heißt, die Daten der Kuh, die Daten der Technik, all das muss übereins gebracht werden. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir zu dem automatischen Melksystem investiert haben in eine Sensortechnik, die den Zustand der Kuh selbst überwacht. Die haben sogenannte Responder, also so kleine Sender an einem Halsband umhängen. Und diese kleinen Sender, die zeichnen das Verhalten der Kuh auf. Also wie viel läuft sie, wie lange liegt sie, wie oft steht sie auf und legt sich wieder nieder. Und wie lange frisst sie? Das sind alles wertvolle Informationen. Dann anhand derer kann ich beurteilen, wie geht's denn der Kuh? Oder wie geht's der Herde? Ist alles okay? Stimmt die Fütterung? Muss ich nach Einzeltieren gucken oder muss ich für die ganze Gruppe irgendwelche Änderungen vornehmen? Und des Weiteren ist dieses Halsband-Sendersystem verbunden mit Antennen, die im Stall verteilt sind. Wir nennen das Kuhpositionserkennung. Sowas wie ein Kuh-GPS kennt man ja. Das heißt, die Kuh, der Sender zeigt an, wo die Kuh sich zu jedem Zeitpunkt gerade aufhält. Und das bedeutet für uns, wenn wir nach einer Kuh sehen wollen, dann schaue ich einfach erstmal aufs Handy, gebe die Nummer oder den Namen der Kuh ein und bekomme dann genau angezeigt auf dem Bild auf dem Handy, wo steht die Kuh jetzt und kann dann genau dahin gehen.
Das klingt ja so ein bisschen so, als müssten Sie eigentlich nur noch alle paar Tage in den Kuhstall gehen.
Ja, so ist es natürlich nicht. Das System dient der Unterstützung von uns Milchbauern. Das heißt, das sagt mir zwar, ich soll nach der und jener Kuh gucken, möglicherweise stimmt da was nicht, aber hingehen und das selbst beurteilen, das muss ich dann doch. Und deswegen haben wir nach wie vor unsere festen Stallzeiten, morgens und abends, so wie früher, nur diese sehr stark körperlich belastende Arbeit, ne, dass man die Melkzeuge eben mit der Hand und das Euter setzt, wo wir früher morgens und abends so 2,5 bis 3 Stunden jeweils gebraucht haben. Das ist entfallen, es ist körperlich leichter geworden, aber die Kühe müssen trotzdem betreut werden und man muss auf jede einzelne natürlich ein Auge haben.
Und das Tierwohl hatten Sie dabei ja auch schon angesprochen. Inwiefern hilft das dem Tierwohl?
Ich muss nachweisen, auch gesetzlich ist das mittlerweile eine Anforderung. Ich muss nachweisen, dass es den Tieren gut geht und ich muss vor allen Dingen verhindern, dass Tiere ernsthaft krank werden. Und die Sensoren, die wir eingebaut haben, das ist wie so ein Frühwarnsystem. Das heißt, ich bekomme einen Hinweis darauf, dass mit der Kuh möglicherweise was nicht stimmt, dass eine Krankheit beginnt. Und immer dann, wenn es mir gelingt, da rechtzeitig einzugreifen, ne, die Kuh wird dann aus der Herde separiert, die kommt in eine Strohbox zur besseren Beobachtung. Wenn es was ist, was ich nicht selber lösen kann, dann kommt auch der Tierarzt und untersucht die und behandelt die. Und das bedeutet, dass man frühzeitig eingreift, bevor eine Kuh wirklich ernsthaft krank ist und vielleicht deswegen abgehen muss oder sogar stirbt, dass man davor ist, ne? Dass man diese Fälle rechtzeitig erkennt und entsprechend dann handelt.
Würden Sie jetzt sagen, so der Melkroboter läuft, die Kuhpositionserkennung und die Überwachung der Kühe läuft, die Digitalisierung ist bei uns jetzt abgeschlossen oder planen Sie noch mehr smarte Hilfsmittel einzusetzen?
Ich denke, dass da ein Abschluss nicht in Sicht ist, denn die Entwicklung geht ständig weiter. Also einmal die Entwicklung von noch besseren Sensoren. Es gibt jetzt zum Beispiel Systeme, die die Kuh schluckt, also kleine Sensoren, die dann im Magen der Kuh liegen und zum Beispiel die aktuelle Temperatur in Echtzeit senden. So könnte man erkennen, wenn eine Kuh Fieber bekommt. Eine andere Sache, die ich neulich mal selbst ausprobieren durfte, ist eine Brille. In der Art, wie ein Google Glass ist, also eine Augmented Reality Brille, wo man neben dem, was man sowieso sieht, also die Kuh im Stall und so weiter, zu der Kuh eben bei der Draufsicht direkt ihre Daten eingeblendet bekommt. Das heißt, man bräuchte dann eben auch kein Handy mehr oder keinen Zettel und Stift, was man normalerweise vielleicht hat, um sich Notizen im Stall zu machen oder die Dinge mitzunehmen, die man vorher am Schreibtisch rausgefischt hat, sondern man sieht es direkt vor Augen und das war jetzt noch ein bisschen, ich sag mal, unhandlich, es war ein Prototyp, aber ich denke, wenn das bequemer wird und dass man damit auch arbeiten kann, also dass es schmutz- und feuchtigkeitsresistent wird, dann kann ich mir das durchaus vorstellen.
Das heißt, man bekommt dann auf der Brille quasi eingeblendet die Daten zur Kuh. Man hört ja schon raus, da fallen jede Menge Daten an bei diesem Smart Farming.
Ja, das ist so. Das ist wie Big Data für Kühe. Das System sammelt sehr viele Daten. Die Daten werden von Software, verschiedener Software verarbeitet und zusammengeführt, um daraus letztlich eine Handlungsanweisung für den User, also für mich jetzt, dann daraus herzustellen. Viele Daten heißt auch, man muss sich um Datensicherheit kümmern. Man muss sich auch darum kümmern, wem gehören diese Daten. Das ist ein Feld, da steckt die Landwirtschaft noch nicht so ganz in der Entwicklung drin. Aktuell ist es so, dass die Hersteller der Sensoren und der Systeme letztlich auf diese Daten, weil es alles Cloud-Lösungen sind, den vollen Zugriff hat. Und das, was wir hier an Daten liefern, wird dann auch von den Firmen, von der Industrie für deren weitere Produktentwicklung genutzt. Das ist ein Punkt, da denke ich, da müssen wir noch mal drüber reden, weil diese Daten gehören eigentlich den Bauern. Und wenn die Industrie diese Daten nutzen möchte, dann ist meine Vorstellung davon, dass sie dafür auch bezahlen müssen. Ist aktuell nicht der Fall.
Fühlen Sie sich da im Stich gelassen? Was können Sie dafür tun, um diese Rechte durchzusetzen?
Also im Stich gelassen fühle ich mich nicht. Das ist einfach eine Sache, die ist ja noch in der Entwicklung und im Fluss. Man muss halt jetzt das Augenmerk drauf richten. Und die Forschung ist schon dran. Also das Fraunhofer-Institut zum Beispiel, da wird gerade ein Förderprogramm aufgelegt. Ich bin auch an dem Projekt beteiligt, in dem ich eben Praxiserfahrungen beisteuern kann. Dort soll eben geprüft werden, wie man dies handeln kann, ob es in Form von einer Datengenossenschaft eventuell ist, also dass die Landwirte, die sich in solchen Projekten eben beteiligen, die Daten zur Verfügung haben, dass die entsprechend zu ihrem Recht kommen.
Halten wir mal fest, Landwirtschaft ist ja bei der Digitalisierung vorne mit dabei. Haben Sie einen Überblick, wie verbreitet solche Anwendungen sind? Sind Sie jetzt damit Vorreiterin unter den Landwirten oder machen das eigentlich alle Kollegen genauso?
Also alle noch nicht, das kann man sicherlich sagen. Ich war jetzt hier, als wir das in 2015 gekauft haben, sicherlich eine der ersten, gerade mit der Positionserkennung. Mittlerweile gibt es schon sehr viele Systeme am Markt, auch verschiedene. Das ist gut, ne? Man muss ja auch eine Auswahl letztlich haben. Konkurrenz bzw. Wettbewerb ist da immer, bringt die Sache ja auch voran. Ich sag mal, ich habe keinen Überblick, wie viele Kollegen jetzt Systeme dieser Art einsetzen, aber ich sag mal eins, die Tendenz ist stark zunehmend. Ne, es werden heute schon, wenn neue Melktechnik verkauft wird, werden mehr Roboter verkauft als klassische Melkstände zum Beispiel. Und das ist so eine Schlüsseltechnologie. Mit dem Roboter kommt dann meistens auch das ein oder andere Gadget eben dazu, was der Anbieter mitverkauft und was dann, wie gesagt, da Sensoren enthält in verschiedenen Varianten. Das nimmt stark zu.
Jetzt klingt Ihr Hof schon ziemlich durchdigitalisiert. Wie weit kann das noch gehen? Was können Sie sich noch vorstellen?
Also im Ackerbau gibt es auch noch verschiedene Möglichkeiten. Also wir bauen das Futter für unsere Kühe zu 95% selbst an. Wir haben Wiesen und Äcker dafür. Auch dort, die Schlepper sind, werden auch da immer moderner. Und das reicht dann davon, dass zum Beispiel jetzt über Satellitendaten uns genaue Informationen zur Verfügung stehen, wie ertragreich welcher Bereich eines Ackers zum Beispiel ist. Sprich, man kann die Bewirtschaftung dieses Ackers, das von der Aussaat bis über die Pflege, über die Düngung bis zur Ernte, kann man auf die natürlichen Ertragsgrundlagen besser abstimmen. Da sind also noch sehr viele Möglichkeiten offen. Es gibt mittlerweile Drohnen, die natürlich Aufzeichnungen machen, die dann wieder kommunizieren mit den Schleppern und mit den Anbaugeräten, ne, die uns genaue Informationen liefern, wie die beste Bearbeitung da aussieht. Zum Beispiel nützt das was, um Düngemittel zu sparen oder auch Pflanzenschutzmittel einzusparen, weil man sie punktgenau applizieren kann.
Wie genau haben Sie die Daten gesammelt? Haben Sie dann letztes Jahr festgestellt, aha, an der Stelle wächst der Mais besser, da sehen wir nächstes Jahr mehr?
Wir haben von der Partnerfirma Satellitendaten zur Verfügung gestellt bekommen. Die beziehen sich auf die letzten 5 Jahre im Schnitt. Ein Jahr ist kein Jahr, also auf einem Jahr, das bietet keine Datengrundlage. Man muss das über längere Zeit eben verfolgen. Und diese Satellitendaten wurden schon länger gesammelt, ohne dass wir Zugriff drauf bekamen. Jetzt dieses Jahr ist es anders. Und die Daten wurden uns zur Verfügung gestellt. Und entsprechend haben wir das jetzt mal als Pilot auch laufen. Wir probieren mal aus, ob uns das weiterbringt. Nicht alles, was angeboten wird, ist letzten Endes auch sinnvoll und hilft einem selbst in der eigenen Lage. Landwirtschaft ist ja viel mit Natur, mit wechselnden Bedingungen und jeder Betrieb muss letztlich entscheiden, was einem selber ja am meisten hilft oder was vielleicht überflüssig ist und nicht hilft.
HR Info Wirtschaft.
Andrea Ranfahr hat Glück gehabt. In der Corona-Krise ist sie täglich dankbar, als Landwirtin viel draußen arbeiten zu können, erzählt sie mir. Und auch der Milchabsatz bei ihrer Molkerei ist praktisch nicht betroffen. Anderen Milchviehhaltern geht das ganz anders, weil zum Beispiel keine Milchprodukte mehr an Hotels und Gaststätten geliefert werden. Die dürfen ja nur noch außer Haus verkaufen. Und weil das so ist, dass Restaurants praktisch zu sind, sind natürlich auch Winzer betroffen. Wein wird nicht mehr ausgeschenkt und auch auf dem eigenen Weingut können die Winzer keine Weinproben mehr veranstalten. Das tut weh. Aber immer mehr Winzer versuchen das digital, also online per Livestream, aufzufangen. Birgitta Söhling.
2 Stühle, ein Tisch für Flaschen und Gläser, dahinter Mischpult und Plattenteller. Fertig ist das Setting für das Electronic Wine Tasting im Weingut Dillmann. Zur Einstimmung laufen hippe Beats. Dann entkorken Marius und Marcel Dillmann im Livestream per Facebook die erste von 3 Flaschen.
325 Leute gucken schon zu. Ein herzliches Gute an euch da draußen. Willkommen bei Spaß am Glas. Da steht das erste Ding. Eiskalt. Und wir fangen direkt an mit dem Hutmacher. Ich hoffe, alle haben sie schon rausgeholt, Gläser bereit. Weil jetzt geht's los mit dem Wein, würde ich sagen. Ich habe auch langsam trockene Kehle, gell? Dosch, dosch, dosch.
2 Brüder, Anfang 30, der Ton ist so locker wie sie selbst. Winzer Marius Dillmann in kurzen Jeans trägt einen schwarzen Filzhut, sein Markenzeichen. Bruder Marcel legt nebenher Platten auf. Sie spielen sich die Bälle zu. Ein fruchtiger Sekko mit dem schönen Namen Hutmacher prickelt im Glas.
Besteht aus 3 Rebsorten, also wenn man rein riecht, erkennt man es, dass es zum Beispiel jetzt nicht klassisch wie im Rheingau Riesling ist, sondern dass auf jeden Fall was Fruchtiges dabei ist. Es sind 1/3 Muscatella, 1/3 Sauvignon Blanc und 1/3 Riesling.
Eigentlich wäre die Kälterhalle hier im Weingut jetzt gerade brechend voll mit gut gelaunten Gästen. Doch die Rheingauer Schlemmerwochen, wo die Winzer traditionell im April ihre frischen Weine vorstellen, wurden abgesagt. Marius Dillmann.
Das ist schon sehr, sehr ärgerlich, weil wir leben auch viel von einem Ausschank vom Wein. Der fällt natürlich jetzt flach.
Stattdessen gehen sie jetzt im Livestream online. Robert Lönhartz von der Uni Geisenheim findet es spannend, welchen Aufschwung die Social-Media-Aktivitäten der Winzer gerade nehmen. Bis vor kurzem hätten selbst seine Studierenden nicht geglaubt, dass Online-Weinproben die Straußwirtschaft ersetzen können.
Jetzt durch diese Corona-Pandemie hat man ein neues Format erkannt und das wird zumindest immer ergänzend stattfinden. Und vor allen Dingen sind die Verbraucher jetzt dran gewöhnt, zu chatten, zu WhatsAppen oder halt Videokonferenzen zu machen. Und dann ist die Eingangsschwelle sehr niedrig und dann wird es ja, das wird wachsen und immer jetzt ein größerer Bestandteil sein.
Für Marius und Marcel Dillmann ist es schon das zweite Electronic Wine Tasting. Ein drittes ist am 9. Mai geplant. 400 Probenpakete haben sie dafür ausgeliefert, denn die Zuschauer sollen den Wein beim Livestream natürlich auch zu Hause im Glas haben. Bis nach Hamburg, München oder Berlin sind die Lieferungen gegangen, wo der 23-jährige Onno studiert.
Weil man ja gerade nicht gemeinsam mit Freunden ausgehen kann, hat man dann irgendwie in den Pausen mit Freunden gefacetimed und hat sich darüber unterhalten, was man da gerade getrunken hat. Und auch die beiden Jungs, die das Weintasting veranstaltet haben, haben ein paar Späßchen gemacht, haben ein bisschen was über den Wein erklärt, sodass das einfach eine nette Unterhaltung war.
Andere Weingüter kombinieren ihre Online-Weinprobe mit lässigem Jazz, mit Koch-Events oder streamen eine Weinwanderung. Rund um den 1. Mai, aber auch an den Wochenenden danach, gibt es viele Möglichkeiten. Man findet sie auf der Homepage des Tourismusverbands www.rheingau.com unter dem Stichwort Rheingau für Zuhause.
Weinproben online. Wie sehr die Einnahmeausfälle durch die Corona-Krise kompensieren können, das vertiefen wir jetzt nochmal mit Marius Dillmann, einem der Dillmänner, wie sich die Winzerfamilie aus Geisenheim im Rheingau selbst nennt.
HR Info Wirtschaft.
Wie stark hat Sie denn in einem Weingut die Corona-Krise getroffen?
Vom Gefühl her sehr stark, weil ja jegliche Gastronomie betroffen war und unsere eigene Gastronomie, die wir da betreiben, also unsere Straußwirtschaft und auch unseren Weinstand am Rhein, den es hier im Rheingau überall gibt, da ist jetzt komplett geschlossen und fließen im Prinzip gar keine Einnahmen. Und wenn man das ein bisschen mit den letzten Jahren vergleicht, tut das schon sehr, sehr weh.
Wie viel fällt denn da weg an Einnahmen?
Wenn man so will, sind das mindestens zwischen 30% und 40%.
Und wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, diese Verluste durch Online-Weinproben wieder ein bisschen aufzufangen?
Ja, das was bleibt, ist natürlich dann auch nur der Weinverkauf in dem Sinne. Und dann haben wir uns direkt gesagt, wir müssen den Weinverkauf sozusagen ein bisschen ankurbeln. Der neue Jahrgang ist auf der Flasche. Normalerweise wäre jetzt aktuell heute und die nächsten 2 Wochen bei uns geöffnet oben im Weingut und die Leute hätten den neuen Jahrgang probieren können und auch gleich mitnehmen können. So dürfen wir ja nichts probieren lassen. Und dann haben wir uns gesagt, naja, wir müssen das aber irgendwie, müssen wir das ja an Mann bringen und den Leuten zeigen, was für einen coolen und guten Jahrgang wir wieder auf der Flasche haben. Und haben dann halt gesagt, okay, lass uns da online was machen. Die Leute können sich da vorher was bestellen und dann probieren wir zusammen den Wein.
Und machen sich die Verkäufe durch die neue Online-Weinprobe denn bemerkbar?
Ja, es spielen wahrscheinlich mehrere Faktoren eine Rolle. Also es macht sich auf jeden Fall bemerkbar, dass der Umsatz vom Flaschenweinverkauf natürlich gestiegen ist. Also ich glaube, das ist generell so. Der Konsum verlagert sich im Prinzip vom Restaurant oder vom Gastronomiebetrieb nach Hause. Aber wir haben das Gefühl definitiv, dass wir durch diese Online-Probe absolut eine riesige Reichweite auch erreichen. Also jetzt nicht nur hier regional im Rheingau, sondern generell deutschlandweit, weil die Leute sitzen ja im Prinzip dann überall und teilen das auch fleißig. Und dadurch haben wir das Gefühl, dass wir schon momentan auch gerade online in viele Teile Deutschlands liefern und verschicken.
Also haben sich Ihre Kundengruppen auch verändert durch das neue Online-Weintasting?
Würde ich behaupten, ja. Also definitiv. Also das ist, das würde ich schon sagen, auf jeden Fall.
Und jetzt sind Sie beide, Sie mit 33 Jahren und Ihr Bruder mit 29 Jahren, ja die neue Generation der Winzer. Inwiefern spielt das da eine Rolle? Welche Altersgruppen machen damit bei dem neuen Online-Weintasting?
Naja, wir haben auch erst erwartet, dass da tatsächlich viele Jüngere mitmachen. Aber es ist echt wirklich durchmischt, was uns auch sehr, sehr gut gefällt. Also sind auch von der älteren Generation einige dabei. Unsere Eltern gucken natürlich auch mit. Die haben das natürlich auch im Freundeskreis ein bisschen verteilt. Man merkt natürlich, dass die jüngere Generation ein bisschen häufiger kommentiert und mitmacht. Und weil diese wahrscheinlich da die Hemmschwelle ein bisschen geringer ist. Aber es ist ganz, ganz durchwachsen. Also muss man sagen, also das hätten wir auch nicht gedacht. Vor allen Dingen, weil wir ja auch Musik dabei spielen und das alles so ein bisschen lockerer ist und ein bisschen jünger gemacht ist vielleicht. Es ist auch elektronische Musik, also es ist nicht jetzt irgendwie die alten Klassiker und Oldies, aber es ist verrückt, wie viel Leute und wie viele Generationen da im Prinzip dabei sind.
Planen Sie denn mit den Online-Weinproben auch nach der Corona-Krise weiterzumachen?
Wir haben uns definitiv schon gesagt, okay, wir behalten uns das definitiv im Kopf, dass sowas erstens ziemlich gut ankommt und zweitens, dass es uns Spaß macht. Und wir haben jetzt schon geplant, dass wir da, je nachdem, muss man dann abwägen, wenn das mit der Krise vorbei ist und wie dann die Geschäfte laufen und ob wir dann überhaupt noch Zeit dafür haben, weiß ich nicht. Aber in den Wintermonaten zum Beispiel, wenn es dann doch ein bisschen ruhiger wird, oder nächstes Jahr wieder so eine kleine Jahrgangspräsentation, ja, dass wir sowas definitiv wieder anbieten. Also das haben wir uns schon fest vorgenommen, dass wir da dran festhalten.
Vom Bauernhof in der Hosentasche zur Weinprobe im Livestream. Das war HR Info Wirtschaft mit Martin Honecker. Als Podcast in der ARD Audiothek, auch in sonst jeder Podcast-App und natürlich auf hrinforadio.de.